an den Bibeltagen, ganz toll. Und ich muss nur sagen, es ist eine super Gruppe. Ich selbst habe zu kämpfen mit der Jugend in meiner Gemeinde. Und wenn ich da solche Jugend sehe, die so brennen für den Herrn und die sich hier einbringen, das erfreut mein Herz. Und ich glaube, wir alle sind ermutigt, solche Jugend hier zu sehen. Also euch Jugendlichen besonders Gottes Segen. Möget ihr auch durch diese Bibeltage gestärkt werden und macht weiter so. Ja, wir brauchen eine Jugend wie euch für die Zukunft unserer Gemeinden. Gut. Ja gut, das ist zwar auch egal, aber ich spreche von der Jugend, von meiner Gemeinde. Ich habe vor 3 Wochen meinen Dienst dort gekündigt, aufgegeben. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Also es ist nicht mehr die Jugend meiner Gemeinde. Und sicherlich war die Jugend durchaus beteiligt in dieser Entscheidung. Und naja, umso mehr bin ich ermutigt bei der Jugend, die ich hier antreffe. Genug davon. Wir kommen heute Abend zu einem interessanten Thema. Jona, eine Auseinandersetzung mit dem Evangelium. Und das ist vielleicht das Letzte, was Sie jetzt erwartet hätten, dass wir vom Jona etwas über das Evangelium lernen. Aber ich glaube, wir werden am Ende dieses Vortrages sehen, dass durchaus diese Bekehrung der Bewohner von Ninive etwas aussagt über das Evangelium, die frohe Botschaft. Und ich will heute Abend den Einstieg machen mit einer kleinen Anekdote, die Mark Dever in seinem Buch Persönliche Evangelisation erzählt. Ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen. Es ist wirklich ein ganz frischer, neuer Ansatz für das Evangelium, was immer dasselbe bleibt und wie wir es heute in dieser Zeit verkündigen. Und ich habe es gesucht, auf dem Büchertisch nicht gefunden, aber ich glaube, wir können auch Bücher empfehlen, die nicht auf dem Büchertisch sind. Also das ist Mark Devers Buch Persönliche Evangelisation. Und er erzählt diese kleine Geschichte als Einstieg in ein Kapitel, was den Titel trägt, Was ist das Evangelium? Diesem Bericht zufolge schlug ein englischer Zeitungsverleger vor etwa mehr als 100 Jahren ein Exemplar seiner Zeitung auf, nachdem sie bereits im Handel war. Er stellte fest, dass darin durch einen äußerst peinlichen, unbeabsichtigten Setzfehler 2 Geschichten miteinander verschmolzen waren. Die eine war über eine patentierte Maschine zur Schweineschlachtung und Wurstherstellung, die andere über eine Versammlung zur Ehre des örtlichen Pfarrers Dr. Mutsch, in der ihm ein Gehstock mit goldenem Knauf überreicht worden war. Ein Teil davon lautete wie folgt. Zahlreiche Freunde von Pfarrer Dr. Mutsch kamen ihn gestern besuchen. Und nach einer Unterhaltung wurde das nichtsahnende Schwein bei seinen Hinterbeinen gepackt und glitt einen Träger entlang, bis er im Heißwassertank landete. Danach trat er hervor und sagte, es gebe Zeiten, in denen einen die Gefühle überwältigen. Und aus diesem Grunde wollte er lediglich versuchen, den Anwesenden für die Art und Weise zu danken, auf die ein solch großes Tier in Stücke geschnitten wurde. Es war einfach erstaunlich. Der Doktor schloss seine Ausführungen, als die Maschine ihn erfasste. Und schneller, als man es beschreiben kann, das Schwein in Stücke schnitt und zu köstlicher Wurst verarbeitete. An dieses Ereignis werden sich viele Freunde des Doktors lange als eines der entzückendsten in ihrem Leben erinnern. Die besten Stücke kann man für 10 Pence pro Pfund erwerben. Und wir sind sicher, dass diejenigen, die so lange unter seiner Kanzel saßen, sich freuen werden, dass man ihn so reizend behandelt. Also ich glaube, wir sehen schon, wie hier so einiges verdreht und verkorkst ist in dieser Geschichte. Und sicherlich nicht das wirklich durch diese Zeitung an Mann gebracht wird, was eigentlich beabsichtigt wird mit diesen 2 Geschichten. Und Mark Dever erklärt dann weiter in diesem Kapitel, dass es auch so mit dem Evangelium ist, dass so manches durch einen Fleischwolf gedreht wurde und ganz anders rausgekommen ist, als es eigentlich sein sollte. Und so hoffe ich, dass wir heute Abend einmal ganz offen, ganz neu zu Gottes Wort hinkommen und einfach mal vielleicht das ablegen, was wir so erklärt bekommen, das ist das Evangelium und so sollst du evangelisieren. Lass uns einfach mal den Text zu uns sprechen lassen, so manche Anwendung ziehen und dann für uns selbst ganz neu, ganz frisch, nicht die vermischte Geschichte, sondern wirklich, was ist diese frohe Botschaft, was ist das Evangelium, dass wir das heute Abend begreifen. Und sicherlich wollen wir heute Abend einmal das Evangelium betrachten, nicht aus menschlicher Perspektive, einer anthropozentrischen Perspektive, sondern aus einer theozentrischen, also aus Gottes Perspektive. Wenn Gott uns Menschen in Jesus Christus Vergebung der Sünden anbietet, wie sieht das aus Gottes Perspektive aus? Und ich glaube, das ist genau das, was auch hier aufgezeigt wird in diesem dritten Kapitel vom Buch Jona. Jona, eine Auseinandersetzung mit dem Evangelium. Und so lesen wir gemeinsam, ich lese für Sie das dritte Kapitel und dann wollen wir auch heute Abend wieder einige exegetische Beobachtungen machen, theologische Beobachtungen und damit dann genau bei diesem Text landen, nämlich eine Beleuchtung des Evangeliums. Ich lese Jona Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und er sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Amen. Wir fangen an und kommen noch einmal auf das Thema zu sprechen, was ich auch heute Morgen schon angesprochen hatte, nämlich das Unheil in Ninive. Wir hatten ja schon in Kapitel 1 gelesen, wie in dem Befehl an Jona der Herr sagt, dass die Bosheit dieser Stadt, die Bosheit der Bewohner von Ninive ist mir vor Angesicht gekommen. Und wir hatten da schon darauf hingedeutet, dass vielleicht hier nicht unbedingt Bosheit genannt ist, sondern vielleicht sogar das Unglück. All das, was Ninive zugestoßen ist, all das Unheil, Unglück, was über sie gekommen ist, ist nicht an Gott vorbeigegangen. Nein, er hatte Mitleid mit dieser Stadt und so sandte er den Propheten Jona. Und genau diese Thematik wollen wir jetzt noch einmal heute Abend anschneiden. Wie gesagt, es ist dieses Wort Ranya im Hebräischen und es kann entweder als Böses oder als Unheil übersetzt werden. Zum einen ist sicher, in Kapitel 3, Vers 8 kann es nur Böses bedeuten. Hier heißt es, dass der König jetzt aufruft zur Buße. Jeder soll umkehren, jeder von seinen bösen Wegen und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Er soll umkehren von seinem Weg, dem Bösen, so heißt es eigentlich hier in dem Text. Und es ist eindeutig, was für Wege sind es? Es sind böse Wege. Genau dasselbe lesen wir dann auch nochmal in Kapitel 3, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren Wegen, dem Bösen. Und es reute ihn das Übel. Hier, wenn wir also weiterlesen, sehen wir, dass das Wort in Vers 10 zweimal erscheint. Zum ersten ist es eindeutig, er hat es eindeutig die Bedeutung Böses. Und dann lesen wir weiter, und dem Herrn reute das Übel. Ja, Gott, ihm reute es nicht, dass er Böses getan hat. Nein, es reute ihm, dass hier Unheil und so viel Unglück über diese Stadt kommen sollte als seine Strafe. Wir sehen also zum einen sicherlich dieses Wort dran, ja, bedeutet dort dann in Kapitel 3, Vers 10 zuerst Böses und dann als zweites in dem Zusammenhang mit dem, was Gott reut, das Unglück, das Unheil. Aber schlagen wir auch da nochmal zurück zu Kapitel 1, Vers 7, wo beschrieben wurde, wie das losgeworfen wird, um herauszufinden, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Auch hier wieder ein und dasselbe Wort. Unglück, Unheil ist über uns gekommen. Ja, es ist nicht Böses, sondern es ist Unheil über uns gekommen. Vers 8, noch einmal. Sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. In Kapitel 4, Vers 2, dem Text, den wir dann morgen lesen werden, betet Jona: Ach Herr, ist's nicht, was ich mir sage, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht von Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Also genau dasselbe, was wir auch jetzt schon in Kapitel, was wir schon vorher gesehen hatten. Und dann Kapitel 4, Vers 6, sehen wir das Wort noch einmal. Das bedeutet jetzt, dass in Kapitel 1, Vers 2, in diesen Worten zu Jona, es entweder das eine oder das andere bedeuten könnte. Es könnte entweder sein, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen. Ich habe gesehen ihre bösen Wege. Ich habe gesehen, wie sie boshaft handeln. Oder Kapitel 1, Vers 2 kann sagen, dass Gott zu Jona sagt, mir ist das Unheil, all das Unglück, was über Ninive gekommen ist, geht nicht leer an mir vorbei. Nein, ich habe Mitleid und deshalb schicke ich dich als meinen Propheten jetzt zu ihnen, damit diesem Unheil ein Ende gesetzt werden kann. Kapitel 4, Vers 1, dort sehen wir dann noch einmal, wo es kombiniert ist, sogar mit einer Verbform von naja, also erst Verb, ja, mir ist es böse, dass ich böse bin. Ja, das Böse ist mir böse. Böse ist einem böse sein, das würden wir nie sagen. Unsere Bibel übersetzt es als, das aber missfiel Jona sehr. Ja, es war ihm sehr böse. Also, hier dann also die neuen Erscheinungen von diesem Satz und von diesem Wort. Und so wollen wir jetzt schlussfolgern, dass wir vielleicht das am besten zusammenfassen, so wie es auch in Kapitel 3, Vers 10, wo es zweimal erscheint, erscheint, Gott sandte Übel wegen ihren bösen Taten. Sicherlich war das Übel, was über die Stadt gekommen ist, aufgrund aus der Strafe heraus dessen, was sie getan haben. Und es ist die Strafe, die sie mehr und mehr in das Unglück geritten hat und mehr Dunkelheit oder auch Verdruss über sie gebracht hat. Was ist denn dann die Boshaftigkeit der Assyrer? Wissen wir vielleicht von archäologischen Funden etwas über diese Boshaftigkeit? Sicherlich in Kapitel 3, Vers 8 ruft der König selbst auf, Mensch und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinen bösen Wegen. Dem König ist es hier bewusst, dass er und sein Volk sich auf einem bösen Weg befinden. Was sind diese bösen Wege? Nun, in der Geschichte ist Assyrien eingegangen als ein militärischer Staat. Und sicherlich könnten wir da zum einen einmal sehen, was hier an Boshaftigkeit in diesem Volk vorhanden war. Die Assyrer waren bekannt für ihre Brutalität und ihre psychologische Kriegsführung. Ja, und das war sicherlich ein Grund, warum Jona die Assyrer absolut gehasst hat. Einfach aufgrund dieser bestialischen Brutalität, kann man schon fast sagen. Sicher Ganz genau archäologisch ist es erst belegt ab 745 vor Christus, aber wir können davon ausgehen, dass auch schon davor so manche Kriegsführung, Brutalität nicht ganz anders aussah. Und das stricht besonders voraus, dass die Assyrer ihre Feinde eingeschüchtert haben, indem erst die Kriegsopfer genommen wurden, verstümmelt wurden und dann am Straßenrand aufgespießt wurden. Sodass der Feind absolut entmutigt wurde und durch diesen psychologischen Tricks eigentlich auch jeglichen Mut aufgegeben hat, noch weiter gegen die Assyrer zu kämpfen. Sicherlich wissen wir, dass eine weitere Art und Weise dieser brutalen, vielleicht nicht ganz so brutalen, aber auf jeden Fall ihrer psychologischen Kriegsführung war die Deportation von ganzen Völkern, wie zum Beispiel Israel, ja, dass sie ganze Völker genommen haben und in ein wildfremdes Land gepflanzt haben und auf die Art und Weise auch, weil der Feind entwurzelt wurde, er gar nicht mehr in der Lage war, wirklich sich gegen die Assyrer aufzunehmen. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Boshaftigkeit, das ist vielleicht nur die Taktik, aber so viel vielleicht zu der Kriegsführung der Assyrer. Und sicherlich kann hier noch vieles andere gesagt werden, der Polytheismus und alles, was das mit sich gebracht hat. Aber so viel vielleicht zu der Boshaftigkeit oder einem Teil, einen kleinen Einblick darin und was hier eigentlich bestraft wurde. Aber auch das Unheil hat in Ninive nicht gefehlt. Ganz entscheidend dabei ist der 15. Juni 763 vor Christus, wo es eine Sonnenfinsternis in Ninive gegeben hat, die so manches Chaos mit sich gebracht hat und die vielleicht auch so manches, was wir hier in dem Buch Jona lesen, erklärt. Nun, diese Sonnenfinsternis in 763 vor Christus, nur mal vielleicht so an der Seite erwähnt, ist von großer Bedeutung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal im Pergamonmuseum in Berlin war. Irgendjemand? Ja, schon so einige. Ja? Sie gehen durch das Ishtar-Tor hindurch, das Tor, was auch durch das Daniel damals in Babylon marschiert ist. Und danach sehen Sie auf der linken Seite so mehrere eigentlich unscheinbare Riesensteine, die irgendwas reingeritzt haben. Ja? Diese Steine sind sogenannte assyrische Limu-Tafeln. Limu bedeutet so viel wie ein Eponym. Auf jedem dieser Steine wurde immer ein König eingetragen, ein Jahr eingetragen und dann ein ganz bestimmtes Ereignis, was in diesem Jahr geschehen ist. Also manchmal ist es ein König, manchmal ist es ein Ereignis, aber es ist ein Jahr kombiniert mit einem Ereignis. Und hier haben wir jetzt einen ganz bestimmten König, ein ganz bestimmtes assyrisches Jahr in dem assyrischen Kalender, was gekoppelt ist mit einem Ereignis, wo wir heute wissen, dass es 763 vor Christus geschehen sein muss, nämlich eine Sonnenfinsternis. Und es ist anhand dieses Datums, wo wir die meisten anderen Daten in der Antike dran festkoppeln können und sagen können, gut, wenn jetzt der König Jehu zu der Zeit, okay, jetzt müsste ich auf meine Tafel gucken, die ich Ihnen vorbereitet habe. Sagen wir, Jehu hat regiert zur Zeit des Königs Shalmaneser III. Shalmaneser III. Können wir anhand dieses Kalenders nachvollziehen, hat genau, jetzt muss ich mal ganz schnell rechnen, ja, hat genau 100 Jahre vor dieser Sonnenfinsternis regiert. Kann ich anhand dieser Kalenderblätter, dieser riesen Felsenblöcke, wo jedes Jahr ein Ereignis eingeritzt wurde, nachkalkulieren. Und dann kann ich sagen, gut, Shalmaneser hat genau 100 Jahre vor 763 regiert. Somit muss Shalmaneser in 863 vor Christus regiert haben. Und somit weiß ich jetzt, dass der König Jehu auch zu der Zeit regiert hat. Ohne diese Sonnenfinsternis würde unsere Kalkulation heutzutage, wann welcher König wie regiert hat, all die Daten, die ich Ihnen heute Morgen gegeben habe, gar nicht so einfach sein zu rekonstruieren. Aber es war diese Sonnenfinsternis, ja, die das als ein absolutes Datum einzementiert hat und uns als ein Ansatzpunkt gegeben ist, um auch andere Daten im Alten Testament zu geben. Also, das war jetzt ein bisschen eine Einleitung ins Alte Testament und Archäologie, für die meisten vielleicht nicht so interessant, aber das nächste Mal, wenn Sie durch das Ischtar-Türchen durchgehen, schauen Sie sich mal die Steine an und sagen, oh, das weiß ich, was das ist. Das ist ein assyrischer Limo-Stein. Ja, und dann werden alle anderen staunen, was sie so alles Schlaues sagen können. Ja, also von sehr viel Bedeutung. Aber für uns heute ist eine Sonnenfinsternis, Mondfinsternis einfach nur spannend. Wir setzen uns irgendwelche Brillen auf und gucken. Aber wie die Sonne aussieht, wenn sie nicht da ist, wenn sie sich verschleiert. Aber damals hat das schon durchaus Katastrophen mit sich gebracht. Ja, ganz abgesehen davon, dass in der Astrologie so manche Schlussfolgerungen gezogen wurden und von daher das ein böses Omen war für die abergläubigen Völker damals. Aber es war nicht nur eine Sonnenfinsternis, sondern dann kurze Zeit davor und kurze Zeit danach hat es auch eine große Hungersnot in Assyrien gegeben und auch die hat sicherlich das Volk sehr geschwächt. Dazu kam dann, dass es sicherlich auch ausgelöst durch diese Hungersnot in 758 vor Christus zu manchen Aufständen kam in einzelnen Städten, die sich also gegen den König von Assyrien aufgelehnt haben. Der König hatte also volle Hände zu tun. Es gab sicherlich so manche Katastrophen, manches Chaos, was hier bewältigt werden musste. Wir haben heute Morgen auch gesehen, dass die Urartu, dieses Volk aus dem Norden, herabgekommen war nach Assyrien und auch da für sie eine Bedrohung waren und sogar dadurch, dass das Assyrische Reich kurzweilig so geschwächt war, dass es sich gar nicht seinen anderen Feinden und Vasallen zuwenden konnte. Das also als all das Unheil, was über Ninive gekommen ist. Und das erklärt uns vielleicht jetzt auch, dieses Böse, dieses Unheil, was hier über die Stadt gekommen ist, erklärt vielleicht jetzt zum einen, warum die Assyrer so offen waren. Warum sie gesagt haben, wir werden hier so voll bombardiert mit Unheil, irgendwie müssen wir doch einen Gott finden, der uns davor bewahrt und der dieses Unheil ablenkt. Andererseits könnte man auch so argumentieren und sagen, sie haben sich dem einen wahren Gott zugewandt, dem Herrn. Und dann ging es weiter mit all diesem Unheil, sodass die Botschaft nicht lange in ihren Herzen gehalten hat, sie wieder abgefallen sind und von daher auch heute eigentlich keine archäologischen Funde wirklich bestätigen, dass diese Erweckung hier in Ninive stattgefunden hat. Ja. Wir wissen es also nicht so ganz genau, aber wir können aus den Zusammenhängen der Archäologie diese Beschreibung von dem Unheil und der Boshaftigkeit in Ninive aufzeigen. So viel also vielleicht zu diesem Thema. Und vielleicht sind noch Fragen, die wir noch später dazu beschreiben, beantworten können. Aber wir kommen dann als nächstes zu einer Beschreibung von Ninive. Was für eine Stadt war diese Stadt Ninive? Sie war die damals größte Stadt in der damaligen Welt. Wie ich hier auf diesem Bild aufgezeigt habe, ist es ja fast eine viereckige Stadt. Wir nennen das auch ein Trapezoid, was glaube ich so viel bedeutet, wie dass zwei Seiten mehr oder weniger parallel sind. Ja, und das ist also die Form dieser Stadt. Wir sehen nicht so ganz zwei Parallelen hier, aber glaube ich fast. Zur Zeit Jonas lebten dann hier in dieser Stadt ca. 120.000 Menschen. Wir wissen es von daher, dass in dem letzten Vers in dem Buch Jona von 120.000 Menschen die Rede ist. Und das ist sicherlich eine ziemlich große Stadt. Wenn wir das vergleichen mit Kala oder der Stadt Nimrud in Assyrien, wo wir wissen aus Aufzeichnungen, dass in ungefähr 100 Jahre davor gerade mal 70.000 Bewohner es dort gegeben hat. Von daher, Ninive, eine Metropole, die größer war, die größte zu der damaligen Zeit. Und sicherlich, Assyrien war ja auch zu dieser Zeit eine Weltmacht. Aber auch unser Text sagt etwas aus über die Größe von Ninive. Hier lesen wir in Kapitel 3, Vers 3, Ninive, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Nun, was bedeutet das? Es war eine große Stadt. Das hatten wir ja auch schon in Kapitel 1, Vers 2 gelesen. Ninive sei eine große Stadt. Nun, diese Beschreibung einer Stadt als groß finden wir eigentlich nur noch 2 andere Mal im Alten Testament. Zum einen in einer Beschreibung von Jerusalem, in Jeremia 22, Vers 8. Und dann als zweites in Josua 10, Vers 2, wo die Stadt Gibeon als eine große Stadt beschrieben wird. Nun, beide diese Städte, sowohl Gibeon als auch Jerusalem, waren nicht wirklich große Städte. Ja? Und daraus schließen wir, dass es hier vielleicht, wenn Größe angegeben wird, nicht unbedingt um Größe geht, in Fläche, sondern dass es hier darum geht, dass es königliche Städte gehen. Und besonders der Text in Josua 10, Vers 2 lässt dieses uns verdeutlichen. Denn da steht's: Da fürchtete sie ihn sich sehr, denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte, und es war größer als Ai. Gibeon war also keine Königsstadt, aber hier wurde die Größe beschrieben, obwohl es keine große Stadt war, in dem Zusammenhang, dass es wie eine der Königsstädte war. So viel also zu der Frage, was heißt groß? Aber in dem Text heißt es auch, es war eine große Stadt vor Gott. Und wir können einerseits vielleicht daraus schließen, dass aus Gottes Perspektive es eine große Stadt war, eine wichtige Stadt, eine Königsstadt. Es ist eine Lamed-Präposition hier. Groß vor Gott. Selbst nach Gottes Maßstäben war sie groß. Aber des Weiteren könnten wir auch vielleicht das anders übersetzen. Wir könnten es vielleicht auch übersetzen als groß für die Götter. Auch das lässt diese Präposition, die hier vor Gott steht, zu. Es war eine Stadt, die groß war für die Götter. Also man könnte sagen, ein religiöses Zentrum. Und auch das ist sicherlich ein Grund des Übels, ein Grund des Unheils, was über diese Stadt gekommen ist. All die Abgötterei, all diese Götzendienst, polytheistische Götzendienst hier in der Stadt, sofern können wir also auch schließen, dass es ein religiöses Zentrum war. Aber wir haben dann auch noch eine Beschreibung der Größe der Stadt. Und nun, wenn man sich überlegt, dass wir hier auf dieser Skizze, die ich hier aufgezeigt habe, eigentlich, egal wie wir es drehen oder wenden, wir würden hier niemals mehr als 5 Kilometer hinkriegen. Ja, sicherlich, wenn wir von oben nach unten gehen, würden wir mehr als 5 Kilometer hinkriegen. Ja, aber eigentlich haben wir hier einen Radius von 5 Kilometern und das kann man nun wirklich nicht groß nennen. Und vor allen Dingen, wenn wir uns dann überlegen, dass hier in dem Text steht, in Vers 3, es war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und die Frage ist, wie kann man 3 Tage gebrauchen, um diese Stadt zu durchqueren? Und auch hier wieder sagen die Kritiker sich, es ist ein unhistorisches Buch. Es gibt hier Fakten, die absolut nicht dem wahren der wahren Geschichte dieser Stadt entspricht. Aber Bibelkommentatoren, und ich glaube, es ist aufschlussreich, erklären diese 3 Tagesreisen groß, als es hat eine Tagesreise gebraucht von den Vororten rein in die Stadt. Dann bedurfte es noch einmal eine Tagesreise, um den Auftrag Gottes auszuführen, jetzt in der Stadt herumzugehen und diesen 120.000 Menschen mehr oder weniger das Evangelium zu bringen. Sicherlich konnte Jona in einem Tag auf einer Tagesreise nicht mit jedem Einzelnen der 120.000 sprechen. Und dann wäre es wieder eine Tagesreise, um sich aus dieser Stadt zu entfernen, wieder in die Vororte zurück. Es ist also durchaus verständlich, vielleicht auch hier wieder, wie 3 Tage und 3 Nächte war er in dem Bauch des Fisches, womit wir zu kämpfen haben. Wie ist das möglich? Ja. Wie erfüllt sich das bei Jesus Christus? Auch hier wieder wissen wir nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber ich glaube, diese Erklärung zeigt auf, dass durchaus diese 3-Tagesreise-Theorie hierauf zutrifft. Ein weiteres historisches Detail in diesem Buch, was angegriffen wird, ist die Aussage, die wir in Vers 6 haben, dass es einen König von Ninive gegeben hat. Es hat einen König von Ninive. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Es hat einen König in Assyrien gegeben, aber wo in der Archäologie finden wir es bestätigt, dass Ninive selbst einen eigenen König hatte? Nun, auch hier gibt es sicherlich Lösungsvorschläge, wo die Kritiker widerlegt werden können in ihrer Kritik über das, was dieses Buch sagt. Vielleicht weiß dieses Buch sogar mehr, als wir von der Archäologie jemals schließen können. Denn zum einen, wir finden immer wieder in dem biblischen Zeugnis Aussagen, wo eine Hauptstadt genannt wird, stellvertretend für das Land, von dem es die Hauptstadt ist. Da ist zum Beispiel im 1. Könige 21, Vers 1 die Rede von dem König von Samarien. Und wir wissen, wer dieser König ist. Und wir wissen, dass der König von Samarien nicht der König dieser Stadt war, sondern der König von Israel. Samaria ist die Hauptstadt von Israel. Ja? Und genauso können wir auch hier sagen, König von Ninive. Ninive steht für das ganze Land. Und eigentlich ist es eine andere Art und Weise, um zu sagen, der König von Assyrien. Aber wir finden noch weiter geschichtliche Hinweise, die darauf hinweisen, dass es in Assyrien regionale Gouverneure gegeben hat, die sehr mächtig waren. Dass eigentlich letztendlich der König von Assyrien zwar die Krone aufhatte, aber eigentlich die einzelnen Regionen in Assyrien regiert wurden von sehr einflussreichen Gouverneuren. Einer dieser Könige, den ich auch vorhin schon heute Morgen erwähnt hatte, war der Adad-Nirari III. Und er war zum Beispiel bekannt, dass er als König von Assyrien sehr viel in Ninive gebaut hat. Wo durchaus es möglich war, dass er selbst dieser Gouverneur von Ninive war und auch gleichzeitig der König von Assyrien. Vielleicht auch, wenn wir bedenken, die Tatsache, warum muss jetzt dieser König von Ninive, bevor er überhaupt einen Erlass gibt, sich kurzschließen mit den Fürsten, mit den Großen in seinem Land? Ja, da ist die Rede hier in Vers 7. Und er ließ ausrufen und sagen, Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen. Ja, warum muss er sich hier kurzschließen mit ihm? Diese Großen könnten vielleicht die Gouverneure von den anderen Städten in Assyrien sein, den anderen Regionen in Assyrien, mit denen er sich kurzschließt, bevor er jetzt landesweit auch diesen Erlass ergibt. So gibt es also mehrere Hinweise darauf und wir wissen nicht ganz genau, wie es zu verstehen ist, König von Ninive, aber eines wissen wir, es ist keine geschichtliche Ungenauigkeit, sondern Gott hat hier in seinem Wort diesen König, diesen Gouverneur, wer auch immer er war, bezeichnet als den König von Ninive und das hat durchaus seine Richtigkeit. Nun, dieser König, dem geschah etwas sehr Interessantes. Ja, er ließ diesen Erlass, nachdem er gesehen hatte, nachdem er gehört hatte, dass Jona das Unheil bekannt gegeben hat. Und was tat er daraufhin? Wir lesen hier in Vers 6, und das Wort gelang bis zum König von Ninive. Wir können also vielleicht aus diesem Vers das Wort gelang zu ihm, können wir vielleicht sogar schließen, dass Jona eine persönliche Audienz bei diesem König hatte, selbst bei ihm vorgesprochen hat und daraufhin dann der König diesen Erlass gab. Aber bevor er überhaupt diesen Erlass ausrufen ließ, heißt es hier, er stand auf von seinem Thron, er legte seinen Mantel ab, er hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Auf den ersten Blick mag das vielleicht nicht überraschend sein, ja. Aber wenn wir dann auch noch lesen, dass er auftrug, dass alle fasten sollten, inklusive Vieh, Rindern und Schafen, dann erinnert uns das an ein Ritual, von dem wir in assyrischen Schriften nachlesen können. Es ist ein gewisses Ritual, was wir das Sa-Pui-Ritual nennen. Bei Sonnen- oder bei Mondfinsternissen oder anderen astrologischen Ereignissen galt der König in Gefahr und wurde für 100 Tage durch einen Vertreter ersetzt. In dem Moment, wo diese astronomischen Missstände eintraten, wurde gesagt, das ist ein Zeichen, dass der König vielleicht hier büßen muss, bestraft werden muss. Und um ihn zu schonen, würden sie ihn einfach runternehmen vom Thron und einen Ersatz, den sogenannten Sa-Pui, auf den Thron für ihn setzen. In dieser Zeit würden auch Tiere, selbst Tiere, das ist für uns heute unverständlich, Sacktuch anlegen als ein Zeichen der Buße. Und selbst die Tiere würden mit an diesem Fasten der Menschen teilnehmen. Auch hier vielleicht, also interessant, ein Detail, was uns vielleicht erstaunen lässt, wie kann es sein, dass ein König hier sein königliches Gewand ablegt, seinen Thron hinter sich lässt, sich selbst demütigt und zu einem ganz normalen Menschen wird, wie ein ganz gewöhnlicher Bürger dieser Stadt. Aber wir sehen, die Archäologie bestätigt, unabhängig von der Bibel, dass genau das, was hier beschrieben wird, durchaus gang und gäbe war. Oftmals wurde dann dieser Sa-Pui am Ende der 100 Tage ermordet, umgebracht, bevor dann der König wieder seinen Thron bestieg. Nun, das gibt uns vielleicht einen weiteren Hinweis. Man sagt, gut, dieses Buch erspart uns sämtliche historische Hinweise. Und sicherlich, vieles wird hier nicht erwähnt, weil Jona seine Geschichte sehr knapp aufschreibt und eigentlich nicht als Geschichte, als geschichtlichen Anhaltspunkt uns gibt, sondern er will uns seine persönliche Geschichte mitteilen. Aber man könnte auch sagen, das kann ein Grund sein, warum der Name des Königs von Ninive oder des Königs von Assyrien hier nicht erwähnt wird, um ihn zu schonen. Ja? Für eine Zeit lang ist er in diesem Buch inkognito. Niemand darf wissen, wer er ist, denn er ist zu einem Otto-Normalbürger geworden, im Rahmen dieses Sa-Pui-Rituals. Also sehr interessant, hier einmal uns die archäologischen Hintergründe, geschichtlichen Hintergründe zu betrachten. Und wir sehen, wie auch hier die Archäologie durchaus bestätigt, das, was vielleicht die Kritiker zu bemängeln haben an diesem Buch, wo letztendlich wir uns nicht fürchten müssen, davor zu sagen, das ist Gottes Wort, das steht. Und dass sogar dann die Forschung kommt und vieles von dem, was zuerst auf den ersten Blick eigenartig erschien, noch bestätigt. So viel vielleicht als einleitende Gedanken zu diesem Buch und zu diesem dritten Kapitel. Was wir jetzt als nächstes tun wollen, ist, dass wir einige exegetische und theologische Beobachtungen anhand dieses Buches machen.